Radio Werkgang.
Features der Katholischen Medienakademie.
Herzlich willkommen bei Radio Werkgang. Am Mikrofon begrüßen Sie Sandra Knopp
und Udo Silhofer, Sendungsverantwortlicher, KMA-Generalsekretär Gerhard Tschugwil-Tramin.
Wir hoffen, Sie sind gut in das Jahr 2020 gestartet. Ein neues Jahr birgt immer viele Chancen in sich. Im Frühjahr 2020 startet der neue KMA-Kurs Berufsjournalist mit Schwerpunkten auf Print, Radio, Video und Online. Es gilt das altbewährte Credo Praxis, Praxis, Praxis. Die 60 Kurstage sind auf 3 Semester aufgeteilt. Dazu kommen Praktika in verschiedenen Redaktionen. Die Medienethik hat einen besonderen Stellenwert. Seit Dezember steht die Katholische Medienakademie übrigens unter neuer Führung. Auf den im Sommer 2019 verstorbenen früheren ORF-Generalintendanten Gerhard Weiß folgte journalistischer Leiter der KMA, der renommierte ORF-Journalist Gerhard Klein.
Geboren wurde Gerhard Klein 1953 im burgenländischen Kitzsee. Klein studierte Theologie, Philosophie und Anglistik. Er arbeitete unter anderem als Religionslehrer und war 5 Jahre Generalsekretär des Katholischen Zentrums für Massenkommunikation. 1988 wechselte der verheiratete Vater von 4 Töchtern zum ORF. Hier arbeitete er mit Programmintendant Ernst Wolfram Marbo und als Redakteur und Dramaturg der Abteilung Fernsehspiel. Als Sendungsverantwortlicher der Formate Orientierung, Feierabend und Kreuz und Quer wurde Klein mehrfach ausgezeichnet. Ab September 1997 leitete er die TV-Abteilung Religion und übernahm im August 2010 zusätzlich die Leitung der ORF-TV-Wissenschaftsabteilung. Sandra Knopp hat den neuen journalistischen Leiter der Katholischen Medienakademie zum Gespräch getroffen und mit ihm darüber gesprochen, warum er sich dazu entschlossen hat, die journalistische Leitung der KMA zu übernehmen und was ihm bei der Ausbildung von jungen Journalisten und Journalistinnen wichtig ist.
Sie haben so viele Sachen gemacht. Warum Journalismus?
Ehrlich gesagt, da bin ich eher hineingestolpert. Das war nicht mein Berufsziel. Mein Berufsziel war Lehrer. Während des Theologiestudiums hat mir ein Professor gesagt, er glaube, das wäre was für mich. Das war es eigentlich. Dann hat es aber doch noch einige Zeit gedauert. Ich habe verschiedene Stationen erlebt und wie ich dann in der österreichischen Bischofskonferenz für Massenmedien zuständig war, das war kein Propagandaministerium, das wäre mit mir nicht möglich gewesen, sondern es ist darum gegangen, für die katholische Kirche Massenmedien zu analysieren. Da habe ich dann mich daran wieder erinnert und da habe ich dann die erste Gelegenheit ergriffen, verschiedene Volontariate zu machen. Und dann hat mich interessanterweise mein Vorgänger in der Medienakademie, der Gerhard Weiß, in den ORF geholt.
Dabei haben Sie auch viele Journalisten, Journalistinnen auch kennengelernt. Was muss denn für Sie ein guter Journalist, eine gute Journalistin unbedingt mitbringen, um erfolgreich sein zu können?
2 Sachen sind ganz besonders wichtig. Erstens Neugier und zweitens Fachkenntnis. Mit neugierig meine ich, dass man den eigenen Vorurteilen oder Vorverständnissen skeptisch gegenüber eingestellt ist und neugierig, ob man nicht auf was Neues draufkommt, um sich der Wahrheit und der Richtigkeit eines Themas zumindest zu nähern. Ich bin neugierig auf die Wahrheit, ob ich draufkomme. Da gibt es vieles, was dagegen spricht und dagegen steht, dass man das auch tatsächlich tut, aber das ist ganz entscheidend. Das zweite war, dass ich gesagt habe, man muss was wissen. Manche Journalisten glauben, sie wären Journalisten, wenn sie eine Berufsausbildung machen oder wenn sie Publizistik studieren. Das kann man alles machen. Ich würde jedem jungen Journalisten raten, schau, dass du was verstehen lernst. Zum Beispiel, wenn du Innenpolitik-Journalist werden willst, studier Jus. Wenn du Wirtschaftsjournalist werden willst, studier Wirtschaft. Es muss nicht unbedingt ein Studium sein. Aber irgendeine Fachkenntnis ist notwendig, sonst kann ich nicht einmal die richtigen Fragen stellen.
Was unterscheidet denn für Sie so eine Ausbildung, wie es die Katholische Medienakademie ist, von anderen Ausbildungen?
Ich hoffe zunächst einmal gar nichts. Ich hoffe, dass beide, also die Katholische Medienakademie und eine sogenannte säkulare Medienakademie, zu 90% dieselben Prinzipien haben. Journalismus ist viel, viel eher Handwerk als Kunst. Ich bin vorsichtig vor Journalisten, die besonders gut formulieren können, die sich dann sehr, sehr oft helfen mit Wortgeklinge. Mir ist ein Beitrag, der mir was Neues sagt, wichtiger, wenn er trocken, gar nicht so gut formuliert oder dargestellt ist, als ein Beitrag, der großartig formuliert ist, aber im Inhalt wenig weiß. Also ich hoffe, dass die Medienakademie so gut ist wie eine säkulare Akademie im Vermitteln des Handwerks und umgekehrt. Also die journalistische Prinzipien, Wahrheitsfindung, richtig und falsch lernen oder zumindest zu versuchen zu unterscheiden, es wird nämlich immer schwieriger. Dem steht viel gegenüber, zum Beispiel der Gruppendruck in einer Redaktion, habe ich sehr, sehr oft erlebt, oder der Gruppendruck eines Unternehmens oder der Druck der Freunde. Manche Journalisten, habe ich den Eindruck, schreiben für die Galerie oder machen Fernsehbeiträge für die Galerie. Und auf der Galerie sitzen dann ihre Freunde oder die jeweiligen politischen Verbündeten oder auch nicht. Die Haltung, ich will jetzt aber wissen, komme ich drauf, worum es wirklich geht oder kann ich es darstellen, was ja gar nicht so einfach ist. Was die katholische Medienakademie zusätzlich kann, ist auch ein Wissen über das Christentum und über andere Religionen auch zu vermitteln. Also ich zum Beispiel habe vor, dass ich sowas einführen werde wie Christentum in der Nussschale, Kurzformel des Christentums oder Kurzformel des Judentums oder Kurzformel des Islam für Journalisten, weil ich gemerkt habe, in meiner Berufspraxis, das, was manche Journalisten für Christentum halten, das ist es glücklicherweise nicht. Oder das, was manche Journalisten für Judentum halten, das ist es, glaube ich, nicht. Ich gehöre zu denen, die nicht glauben, dass es einen christlichen Journalismus gibt. Weil das Christentum zählt ja letztlich auf das Motiv, auf die Haltung ab. Ich weiß als Christ, dass mein Erlöser lebt. Daher habe ich als Christ eine, wie soll ich sagen, manchmal entspanntere Haltung zu meinem Leben und zur Wirklichkeit insgesamt. Wenn ich jetzt einen Beitrag machen soll über die Situation geflüchteter Menschen, die zu uns kommen und welche Probleme sie da erwarten, doch wüsste ich jetzt nicht, was ein christlicher Journalist zusätzlich noch machen könnte, gegenüber einem Journalisten, der dem Wahrheitsethos verpflichtet ist. Aber eine gewisse Kenntnis dessen, was Religionen sind und was sie im Kern wollen, das wäre mir recht, wenn man ein wenig davon auch in der katholischen Medienakademie spüren würde. Wahrheit und Menschenwürde halte ich für die wesentlichen Ingredienzen einer Haltung eines christlichen, aber auch eines normalen säkularen Journalismus.
Jetzt nähern wir uns einem Thema, mit dem ich auch mit Ihrem Vorgänger, mit dem Gerhard Weiß, gesprochen habe. Der hatte auch immer einen Wahlspruch: Wer weiß, wenn es wahr ist, und wenn es wahr ist, ob es wirklich wahr ist. Haben Sie auch so journalistische Leitsprüche, journalistische Mottos?
Wer weiß, ob es wahr ist und wann es wahr ist. Ob es wirklich wahr ist und ob es wirklich wahr ist, wann ich es glaube. Das ist vom Wein, das hat der Weiß gesagt.
Sehr gerne verwendet.
Ja, das ist prima. Das halte ich auch für einen Wahlspruch und ist Alltag von meinen Redaktionen gewesen. Ich habe diesen wörtlich zitiert, vielleicht habe ich nicht vom Weiß. Irgendwann hat immer einer gesagt, na, die Geschichte ist gut, wenn es wahr ist. Ich habe vier Begriffe, mit denen ich versucht habe, in den letzten, ich kann direkt sagen, Jahrzehnten meine Arbeit zu leiten. Und zwar meine ich, dass guter Journalismus engagiert ist für sein Thema, aber unabhängig, attraktiv sein muss, aber wesentlich. Religionsjournalismus im ORF hat engagiert zu sein, weil Religion lässt einen nicht kalt. Gleichzeitig aber sind Religionsjournalisten im ORF keine Botschafter von Religion. Sie sind keine elektronische Kanzel für die katholische Kirche oder für Buddhisten oder Muslime, sondern sie berichten über die Vorgänge auf den Kanzeln dieser Welt und fragen nach der Befindlichkeit des Bodenpersonals. Also engagiert, aber unabhängig. Attraktiv? Na klar, so viel wie möglich sollen zusehen, zuhören und lesen. Na selbstverständlich, aber sicher nicht so attraktiv, dass es zur Boulevardisierung des Gegenstandes kommt. Daher wesentlich. Also diese vier Begriffe, die waren leitend und ich habe selbst einige Male dagegen gesündigt, leider. Das ist sozusagen mein Motto. Engagiert, unabhängig, attraktiv und wesentlich. Über allem steht natürlich, ist wahr.
Also weiterhin intensive Recherche an der KMA. Was hat Sie denn eigentlich gereizt, dass Sie gesagt haben, ich möchte journalistischer Leiter werden?
Ich habe mich eigentlich in den 30 Jahren im ORF immer wieder um Nachwuchs bemüht. Das hat mich manchmal mehr unterhalten als meine sonstige Arbeit und deshalb freue ich mich drauf.
Jetzt haben wir schon ein bisschen auch gesprochen, was Sie für Pläne haben. Jetzt hätte mich auch interessiert, ich bin sehr interessiert auch an neuen Sendeformaten, also Richtung Podcast und so weiter. Wie wichtig sind Ihnen diese journalistischen Trends?
Auch wenn es neue Plattformen gibt, und die hat es in den 30 Jahren zuhauf gegeben, nämlich Neugründungen von Plattformen, in denen ich gearbeitet habe, so bleibt doch die Aufgabe dieselbe. Auch bei Podcasts, da kann man handwerklich natürlich manches lernen, ja. Aber die Prinzipien, die sind dieselben. Es geht immer wieder darum, das Richtige, die Wahrheit so gut wie möglich darzustellen und so attraktiv wie möglich. Das heißt, dass man es auch gerne liest, hört oder sieht. Also da ändern neue Kommunikationsformen auch nichts.
Was geben Sie abschließend gefragt jungen Menschen mit auf den Weg, die Journalisten werden wollen?
Ja, erstens würde ich, und das habe ich auch immer in der Vergangenheit schon gemacht, würde ich sagen, überlegt euch, ob wirklich Journalist werden willst. Denn möglicherweise ist eure Vorstellung von diesem Beruf, oder glücklicherweise manchmal ist sie anders, als sie dann tatsächlich ist. Macht ein Volontariat, dann erlebt ihr mal, ob das wirklich das eure ist. Denn es ist ein Beruf mit Druck, den man hat, vor allem mit Zeitdruck, wenn was fertig sein soll. Aber auch deshalb, weil ich glaube zu wissen, dass die großen Medienhäuser die Anzahl der Mitarbeiter immer mehr senken. Das heißt, es wird in Zukunft weniger Möglichkeiten für Journalisten geben. Natürlich kann man in andere Berufszweige, die ähnlich sind, Marketing oder Pressesprecher oder was auch immer, das ist auch schon die Möglichkeit. Aber wenn man auf seriösen Journalismus aus ist, ich habe den Eindruck, es wird immer schwieriger, eine vernünftige Stelle zu bekommen. Wenn man sich aber geprüft hat und glaubt, dass es wirklich das Seine ist, dann soll man es trotz dieser Schwierigkeiten tun, dann findet man was.
Das ist rückblickend, wären Sie auch wieder Journalist geworden?
Ja, sicher. Sicher. Also hundertprozentig.
Was war für Sie das Schönste?
Das Schönste war für mich immer, wenn ich Beiträge abgenommen habe und ich habe jeden Tag Beiträge abgenommen, wenn ich den Eindruck hatte, bam, also das ist jetzt wirklich stimmig, was wir da gemacht haben. Das ist wichtig für die Gesellschaft, das ist lustig. Da werden die Leute sogar zuschauen auch. Zum Beispiel, wo ich dieses Gefühl gehabt habe, das war über Behinderungen, über Down-Syndrom. Und zwar haben wir eine Familie porträtiert, die das akzeptiert haben, dass sie ein Kind mit Down-Syndrom haben und unglaublich toll mit diesem Kind umgehen können. Und gleichzeitig haben wir gezeigt, den ersten Mann, der ein Universitätsstudium, ein Spanier, abgeschlossen hat mit Down-Syndrom. Und es war sogar möglich, dass wir ihn interviewen. Also, und diese Sendung, wie ich das abgenommen habe, das sind sehr schöne Momente, weil der Beitrag gelungen war. Das Abnehmen von gelungenen Beiträgen war sehr schön.
Ein Beitrag von Sandra Knopp.
Die Reportage wird oft als die Königsdisziplin des Journalismus bezeichnet. In der Katholischen Medienakademie ist Gabriele Neuwirth. Sie ist Präsidentin des Verbands der katholischen Publizistinnen und Publizisten Österreichs, dafür zuständig, den Studierenden das nötige Rüstzeug zu vermitteln. Im Gespräch mit Udo Seelhofer erzählt Neuwirth, welche Auswirkungen der Fall Klaas Relutius auf die Gattung Reportage hat und was eine gute Reportage ausmacht.
Eine gute Reportage erfüllt zwei Bedingungen. Erstens, Sie wollen informiert sein und zweitens, Sie wollen sich gut unterhalten. Und dabei darf ich eben nicht flunkern, sondern muss echte Fakten verwenden.
Worauf sollte man beim Schreiben einer Reportage noch achten?
Der Reportage vorangeht ja eine ganz besonders gute Recherche. Und bei dieser Recherche gelten eben die ganz alten Sachen des Überprüfens aller Nachrichten, alles Gesagten. Eine gute Reportage, da fange ich meinen ersten Satz an und höre nicht auf, bevor ich den letzten gelesen habe.
Was sind denn die Stärken der Gattung Reportage?
Über eine Reportage kann ich vieles, was in der Gesellschaft vorgeht, verdeutlichen und ermöglichen, dass die Menschen sich das auch im Kopf vorstellen können, dass sie zum Schauplatz des Geschehens mitgenommen werden, selbst ihr Urteil dann darüber fällen können. Also sie bekommen Nahrung für die Augen, Nahrung fürs Hirn, Nahrung fürs Ohr.
Was kann denn eine Reportage nicht so gut?
Eine Reportage kann keine schnelle Information. Ich brauche für eine Reportage Zeit. Wenn sie im Fernsehen läuft und sie wirklich gut ist, dann höre ich mit den anderen Tätigkeiten, die ich mache, auf. Und beim Lesen, das sagt die Leserforschung, das betrachten die Menschen ohne dieses Arbeit. Und wenn das länger ist, dann muss ich mich darauf konzentrieren.
Gibt es denn Reportagen von KMA-Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?
Also wir machen im Kurs jedes Mal eine sogenannte Marktreportage. Sie müssen eine Reportage machen, die noch nie so dagewesen ist. Das ist ja das, was in den Redaktionen verlangt wird, etwas zu machen, was noch nie so dagewesen ist. Und wenn ich jetzt frage, welche Marktreportage mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, dann war das die Marktreportage von einer Teilnehmerin, die den Grundkurs gemacht hat und die eine Steuererin ist. Auf Kernölspur hat es dann geheißen, die beschrieben hat, wie sie auf dem Naschmarkt ihr heißgeliebtes steirisches Kernöl sucht. Und endet die Reportage dann damit, dass ihr ein afghanischer Flüchtling, der dort verkauft hat, der anerkannt war, der dort seit einem Jahr verkauft hat auf dem Stand, beschreibt, wie toll denn das steirische Kernöl wäre. Und dann hat er sie gefragt, warum sie denn das unbedingt will. Und dann hat sie gesagt, das riecht nach Heimat. Und dann unterhalten sie sich, was für ihn nach Heimat riecht. Und er sagt, das ist Sesamöl. Und dann endet sie die Reportage damit. Und das nächste Mal kauft sie Sesamöl, damit sie weiß, wie die Heimat dieses Verkäufers riecht.
Klaas Relotius, ein ehemaliger Spiegelredakteur, ist jetzt unlängst aufgeflogen, weil er seine Reportagen dort erfunden hat. Hat dieser Skandal eigentlich die Gattung der Reportage Ihrer Meinung nach beschädigt?
Dieser Skandal hat die Gattung der Reportage sehr beschädigt. Es wäre vielleicht gut gewesen, wie der Kollege Fiedler vom Standard gemeint hat in einem Gespräch mit mir, der Spiegel hätte einfach ein eigenes Magazin machen sollen und das hätte geheißen erfundene Reportagen. Denn die Reportagen von Klaas Relotius sind derart brillant. Er hat ja nicht umsonst 40 Preise bekommen, unter anderem den großen katholischen Medienpreis Deutschlands. Und so ein Talent sollte man ja nützen. Mich selber hat diese ganze Relotius-Geschichte wirklich aus dem Sessel gehoben. Und die Reportage ist jetzt für mich auch etwas schwieriger zu unterrichten. So in ganz im Allgemeinen sehe ich in den Zeitungen Reportagen, die eigentlich Berichte sind und keine wirklichen Reportagen. Und ich habe unbedingt wollen, den Studierenden das Fade austreiben. Das werde ich auch künftig machen. Und habe immer gesagt, Drama, Baby, Drama. Dass man wirklich einmal eine Drama-Baby-Drama-Geschichte zusammenbringt, das passiert relativ selten, denn das normale Geschehen ist so dramatisch meistens nicht. Da muss man schon sehr ein Glück auch haben. Und wie mache ich aus einer gewöhnlicheren Geschichte ein Drama-Baby-Drama? Ich übertreibe ein bisschen. Das habe ich bisher nicht so schlimm gesehen, denn man muss im Allgemeinen ein bisschen übertreiben, damit die Botschaft, die ich aussende, mit Reibungsverlust dann tatsächlich ankommt. Das geht jetzt nicht mehr.
Und wie kann man denn den Ruf der Reportage vielleicht wieder da reparieren?
Reparieren kann man immer, indem man was super erzeugt. Denk mal an den Weinskandal. Der hat Österreich unglaublich gute Weine beschert und ein Marketing, das einfach hinhaut und dass jeder junge Mann auch ganz gern heutzutage Weinbauer wäre. Ich denke, dass aus jedem Skandal auch was Gutes werden kann. können die Reportagen noch punktgenauer, noch faktengetreuer werden. Und gleichzeitig muss man sich wirklich den Kopf zerbrechen, wie fange ich an, wie ende ich, wie baue ich ein Drama auf, ohne dass ich flunkere. Und das ist bitte wirklich viel Arbeit und es braucht auch Zeit.
In einem Bericht der internen Kommission des Spiegels hieß es da unter anderem, dass die Reportage als Gattung möglicherweise für Fälschungen besonders anfällig sei und sie auch zur Fälschung verführt und das Aufspüren der Fälschung oder Verfälschung besonders schwer macht. Was sagen Sie zu dieser Schlussfolgerung?
Wenn die Redaktion, wie es ja auch da geschehen ist, wenn ich mir in der Redaktion als Chefredakteur einen Plot ausdenke und ich schicke meine Leute raus und die müssen das möglichst zurückbringen, damit der Chef zufrieden ist, dann werden sie halt biegen und brechen und ein bisschen krumme Sachen machen, damit der Wunsch des Chefs erfüllt wird. Zweite Anfälligkeit ist, dass man sich selbst Vorgaben stellt. Das ist ja gut an sich, dass man schon vorher ein Drehbuch macht. Manche Recherche kann man ja nur während der Reportage machen. Wenn dann mein Ansatzpunkt sich als falsch heraussetzt, es wäre gut, dass man dann einen Plan B hat und dass man auch sehr beweglich ist, dass man mit dem gesammelten Material eine ganz andere Geschichte machen kann, die faktentreu ist.
Eine der Voraussetzungen, um sich für den KMA-Kurs Berufsjournalist zu bewerben, ist es, eine gute Reportage zu schreiben. Es gilt den Lesern und Leserinnen, entweder einen Einblick in die Arbeit einer Sozialeinrichtung oder eines Hilfsdienstes zu geben oder einen anderen Berufsalltag abzubilden. Für die Bewerber und Bewerberinnen hat Gabriele Neuwirth noch folgende Tipps.
Dass es sich nach der Reportage, aber während der Reportage schon wirklich immer anmerkt, was wirklich wichtig ist und dass er dann oder sie bereit ist, wegzulassen und sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und wenn das stirbt, dann muss man halt eine andere Richtung oder das Gegenteil schreiben oder überhaupt etwas ganz anderes. Das kommt ja vor. Und beim Sammeln von Material schon eine ziemliche Ordnung haben, bei der Recherche auch einmal aufhören. Bei einer Reportage geht es dann nur mehr ums Verknappen. Und beim Schreiben muss man halt schon während der Recherche denken, was ist das Allertollste und mit dem fange ich dann an. Ich bin ja eine Befürworterin, dass man sich zuerst den Titel ausdenkt und den Untertitel und Vorspann, was halt so verlangt wird von der Zeitung, denn ich muss in der Reportage diesen Titel erfüllen und gleichzeitig muss ich zu diesem Titel das passende Bild haben. Bei der ersten Reportage gibt es ein paar Stolperfallen wie eigene Meinung und wenn ich zum Thema eine eigene Meinung habe, ist das ja nichts Schlechtes, meinungslose Journalisten, das gibt es ja sowieso nicht, sondern ich soll die Meinung mir vielleicht auch notieren, damit ich sage, das denke ich und so sind die Fakten, damit man sich von der eigenen Meinung nicht zu sehr leiten lässt. Zweite Falle ist, dass man sich verplempert in der Reportage, dass man viel zu viel Zeit und nicht stringent arbeitet bei der Recherche und dass man nicht anfangen kann zum Schreiben. Sie wissen, dass ein Zitat ja nur der zweitbeste Anfang ist, aber man sollte sich schon eine Szene denken, die ich da am Anfang bringe. Und die zweite gute Übung stammt nicht von mir, sondern vom leider schon verstorbenen Rauters. Ich habe einen Text, einen fertigen, und dann gehe ich durch und streiche alle Füllwörter raus, wie allerdings, zumal. Und dann behalte ich nur die, die unbedingt sein müssen. Und so wird der Text flotter. Und dann gibt es noch eine Versuchung für Anfängerinnen und Anfänger, dass sie etwas bewirken wollen mit ihrer Reportage und dass dann so ein gewisser appellierender Ton hineinkommt. Und vor dem müssen Sie sich auch hüten.
Sie hörten einen Beitrag von Udo Seelhofer.
Ines Schaberger hat eigene Videos produziert, eine eineinhalbstündige Live-Übertragung moderiert, eine Krippen-Challenge initiiert und das Ergebnis Papst Franziskus präsentiert. All das hat die KMA-Absolventin Ende 2019 in ihrem zweimonatigen Praktikum bei Radio Vatikan in Rom erlebt. Im Gespräch mit Sandra Knopp erzählt sie vom Redaktionsalltag in Rom und einem ganz besonderen Stadtspaziergang und sie spricht über ihre nächsten journalistischen Schritte, die sie demnächst wieder ins Ausland führen werden.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du ein Praktikum bei Radio Vatikan gemacht hast?
Ich wollte immer schon mal kurz Radioluft bei Radio Vatikan schnuppern und dort sein. Ich habe auch katholische Theologie und Religionspädagogik studiert, von dem her lag das auch irgendwie nahe. Es war ein Stipendium ausgeschrieben vom Verband katholischer Publizistinnen und Publizisten und dann habe ich nach Ende meines Studiums und jetzt vor Beginn des Einstiegs in das Berufsleben, habe ich die Chance ergriffen und mich beworben für dieses Volontariat und ich habe es bekommen.
Und was hast du da für Geschichten produziert? Welche, die dir vielleicht besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ich durfte meine Themen ganz frei wählen und vieles selber vorschlagen. Ich habe Theologiestudierende begleitet auf die Uni und sie gefilmt und gefragt, wie es so ist, aus dem deutschsprachigen Raum nach Rom zu kommen, dort Theologie zu studieren. Ich habe Priesterseminaristen dabei zugeschaut, wie sie Charlies Tante, ein Adventstheater, aufgeführt haben und daraus ein Video gemacht. Ich habe Johannes Fürnkranz, einen Mitarbeiter der Glaubenskongregation und Österreicher, auf einem Illuminati-Spaziergang durch Rom begleitet.
Und hast darüber auch einen, glaube ich, 10-minütigen Beitrag gestaltet. Wie war denn das?
Es war sehr spannend und interessant, von einem Mitarbeiter der Glaubenskongregation, der ehemaligen Inquisition, erklärt zu bekommen, was jetzt an dem Film und Buch Illuminati Wahres dran ist, was Fake News sind, wo die künstlerische Freiheit des Autors überwiegt. Und es war einfach spannend, da auf den Spuren die bekannten Gebäude in Rom, die man ja eh kennt, Piazza Navona oder das Pantheon und viele andere Plätze neu zu entdecken.
Du hast noch von einer weiteren Geschichte gesprochen, die du sehr inspirierend fandst. Was war denn das?
2 Tage lang durfte ich bei einer Tagung dabei sein, wo afrikanische Richterinnen und Staatsanwältinnen zum Thema Menschenhandel beraten haben. Das war in der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften im Vatikan drinnen. Und es war total spannend, von der Expertise dieser Frauen zu lernen und zu erfahren, was sie tun gegen den Menschenhandel, der uns ja in Europa direkt betrifft, wenn zum Beispiel nigerianische Frauen in Österreich als Prostituierte missbraucht werden. Und besonders schön war dann zu sehen, wie diese Richterinnen und Staatsanwältinnen diskutieren und total professionell agieren. Und dann kommt Papst Franziskus und er hat kurz zu ihnen gesprochen und anschließend war Zeit für Fotos. Und 50 Richterinnen und Staatsanwältinnen sind auf den Papst losgestürmt, weil sie alle ein Selfie mit ihm machen wollten und alle mit ihm reden wollten. Und es war total schön zu sehen, wie der Papst sich freut darüber. Er hat mit jeder gesprochen, mit jeder ein Foto gemacht, sie gesegnet, gefragt, wie es der Familie geht, wie es den Kindern geht und das sichtlich genossen, mit Menschen in Kontakt zu sein. Und das fand ich total bewundernswert von ihm.
Du hast erwähnt, du hast Videos gemacht. War das etwas, was du vorher schon im journalistischen Berufsleben gemacht hast oder hast du das dann dort vertiefen können?
Also es gibt bei der Ausbildung in der Katholischen Medienakademie eine kleine Einführung in Videojournalismus, aber so richtig selbst geschnitten und gefilmt und so weiter habe ich dort zum ersten Mal. Ich konnte mir dort fertige Rucksäcke ausborgen, also mit dem iPhone 11 und sämtlicher Ausstattung. Und so habe ich zum ersten Mal selbst Videos produziert, was sehr spannend war und mir viel Spaß gemacht hat.
Gibt es sonst noch was du dort gelernt hast für dein späteres Berufsleben auch?
Also das Schöne ist, dass ich von Anfang an ins kalte Wasser geschmissen wurde und selbst Dinge ausprobieren durfte. Die ersten Nachrichten habe ich an Tag 2 gesprochen. An Tag 1 war ich gleich dabei bei der Live-Übertragung aus dem Petersdom. Ich habe im Zuge des Volontariates selbst eine Live-Übertragung moderiert, also die Jahresabschluss-Vesper mit Papst Franziskus, war ich zuständig dafür, alles zu begleiten, zu kommentieren, damit die Leute, die übers Fernsehen oder Radio zuhören und zuschauen, mitbekommen, worum es da geht. Ich glaube, das war die größte Herausforderung für mich, so 1,5 Stunden Live-Kommentar zu machen. Also ich habe definitiv viel gelernt und auch viel Praxis bekommen.
Zur Vorbereitung habe ich mir deinen Facebook-Kanal angeschaut und habe auch gesehen, du hast immer wieder Geschichten gepostet und ich bin über ein Foto gestolpert und dachte, okay, sie trifft den Papst. Wie kam es dazu?
Ich durfte tatsächlich Papst Franziskus am 25. Dezember persönlich treffen. Das ist jetzt nicht regulär in jedem Praktikum vorgesehen, das man bei Radio Vatikan macht. Abgesehen von der journalistischen Tätigkeit auf der Webseite und im Radio habe ich auch Facebook viel gemacht, unter anderem eine Krippen-Challenge initiiert. Da waren die Menschen eingeladen, ihre Fotos von einer Lieblingskrippe zu posten oder uns zu schicken. Und der Gewinner dieser Krippen-Challenge, der Gewinner mit den meisten Likes, diese Krippe haben wir dann dem Papst zu Weihnachten vorgestellt. Und ich habe dann beschlossen, auch alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf eine Collage zusammenzugeben, damit der Papst sozusagen auch alle anderen Krippen segnen kann. Und diese Krippen-Challenge haben wir dem Papst zu Weihnachten vorgestellt und so konnte ich ihn auch treffen. Er hat sich sehr gefreut, hat gemeint, schön. Er selber hat Krippen total gerne, findet die sehr cool, weil man da die Menschwerdung Gottes so anschaulich sieht und meditieren kann. Er hat auch im Advent ein päpstliches Schreiben veröffentlicht, Admirabile Signum, wo er die Krippe aus der Kitschecke holen möchte und so ein bisschen über den Sinn schreibt. Und deswegen, glaube ich, hat er sich sehr gefreut, dass er da gemerkt hat, wie wir was daraus gemacht haben.
Was würdest du Leuten raten, die sich für ein Radio Vatikan Praktikum bewerben?
Italienisch üben, sich über den Vatikan und die Weltkirche schlau machen. Wenn man jetzt mit Kirche gar nichts am Hut hat, ist es, glaube ich, interessant, ein Praktikum bei Radio Vatikan zu machen. Aber man muss bereit sein, sich darauf einzulassen, weil doch die meisten Themen kirchliche Themen sind. Früh genug beginnen, eine Wohnung zu suchen, das ist nicht so einfach, eine Unterkunft. Und die deutschsprachige Gemeinde kann ein guter Anlaufpunkt sein, wenn man Kontakte knüpfen möchte.
Du hast die KMA-Ausbildung absolviert. Warum hast du das damals gemacht?
Ich habe während meines Religionspädagogikstudiums bei der Österreichischen Bibelgesellschaft gearbeitet und dort immer mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht und bin immer mehr so auch ins Journalistische hineingerutscht durch die Arbeit am Magazin, für das ich auch zuständig war und wollte dann einfach besser werden in dem, was ich tue und habe dadurch die Katholische Medienakademie gefunden und mich immer mehr begonnen zu interessieren für den journalistischen Beruf.
Und wie hat sie dir geholfen?
Die Katholische Medienakademie hat mir vor allem durch die persönlichen Kontakte geholfen, die man mitbekommt. Die Praktika, die ich machen konnte bei der Österreichischen Presseagentur, bei der APA oder bei Ö1 in der Religionsabteilung oder auch bei den Niederösterreichischen Nachrichten und der Kleinen Zeitung. Also ich glaube, die große Stärke der KMA sind die Vermittlung der Praktika. Und dass auch die Lehrerinnen und Lehrer, die man hat in der KMA, sich bemühen, einem weiterzuhelfen. Fuß zu fassen in der journalistischen Welt.
Fuß zu fassen in der journalistischen Welt ist ein schönes Stichwort. Was sind denn deine nächsten Schritte?
Für mich geht's in die Schweiz, wo ich als Karenzvertretung eine Radiosendung im Sender FM1, also ein Privatradio der Ostschweiz, übernehmen werde. Die Sendung heißt Gott und die Welt, also passt ganz gut zu meinem Hintergrund. Wird auch spannend, wie man in einem Privatradio eine Sonntagssendung gestalten kann, wo viele Menschen zuhören, die nicht kirchlich sozialisiert sind, für die Kirche eher ein Fremdwort ist. Ich bin gespannt, wie das wird.
Das Interview führte Sandra Knopp.
Agenturjournalismus, Storytelling, Radio, Video, Print und PR. Die Vortragenden der Katholischen Medienakademie haben Expertise in verschiedenen Medienbereichen. Henning Klingen arbeitet als Redakteur bei der Cut Press und ist Chefredakteur des Magazins Miteinander, herausgegeben vom Canisius-Werk, dem Zentrum für geistliche Berufe. An der Katholischen Medienakademie unterrichtet er Agenturjournalismus, Social Media und Online-Journalismus. Angesprochen auf die Herausforderungen im Job, spricht er von einem sich stark wandelnden Arbeitsalltag.
Zu den größten Herausforderungen im Journalismus zählt derzeit die rapide Beschleunigung, die vor allen Dingen durch den Bereich Social Media den Journalismus fest im Griff hat. Der Journalismus ist viel schneller geworden, als er noch vor ein paar Jahren war. Er ist viel stärker vernetzt untereinander. Er ist aber auch viel aufgeregter dadurch geworden, weil sich Nachrichten viel schneller verbreiten und damit steigt die Anforderung an Journalisten, tatsächlich einzuordnen, Themen abzuklopfen, sauber zu recherchieren, aufzudecken, wo es um Fake News geht.
Und wie kann eine Ausbildung an der Katholischen Medienakademie jungen Journalisten, Journalistinnen da weiterhelfen?
Naja, die KMA ist zunächst mal vor allen Dingen bekannt dafür, dass sie ein großes Netzwerk hat, gute Kontakte in alle möglichen Redaktionen hinein unterhält. Das heißt, es ist ihr möglich, durch eine Vielfalt an Volontariaten junge Journalisten möglichst breit auszubilden. Zudem ist es eines der wesentlichen Elemente der KMA, dass sie nicht nur Handwerkszeug vermittelt, sprich sauberes journalistisches Arbeiten vom Agenturbereich bis hin zu den elaborierten Formen wie Reportagen oder Kommentaren, sondern dass sie auch durch eigene Einheiten wie zum Thema Medienethik es immer wieder versteht, auch auf die dahinterliegenden Fragen einzugehen, warum man eigentlich in den Medien arbeitet, was der Impetus ist, worum es in der medialen Öffentlichkeit geht.
Was muss ein guter Journalist, eine gute Journalistin mitbringen für dich?
Als allererstes muss ein guter Journalist wirklich auch schreiben können. Man kann vieles antrainieren, aber eine Basiskompetenz, Dinge auf den Punkt zu bringen, muss jemand mitbringen. Dann müssen Journalisten einfach gerne und viel und ständig lesen. Das scheint mir heute ein Problem zu sein, dass das immer seltener tatsächlich anzutreffen ist, diese Fähigkeit, diese Kompetenz, diese Bereitschaft. Man muss einfach permanent auch die Medien konsumieren, um mitspielen zu können, um zu wissen, was man kommunizieren möchte aktiv.
Und letzte Frage, was ist für dich das Schönste am Job?
Zu den Highlights im Job, vor allen Dingen als Agenturjournalist, gehört natürlich, wenn Geschichten laufen, wie wir sagen. Das heißt, wenn sie nach der Veröffentlichung direkt auf ein großes Echo stoßen, sei es, dass sie auf Websites sich bei tagesaktuellen Medien wiederfinden oder man geht aus dem Büro heraus, fährt ein Stück mit der U-Bahn und findet die Meldung, die man gerade eben noch geschrieben hat, auf der Infoscreen in der U-Bahn. Das sind natürlich kleine Erfolge, die einen sehr freuen, dass man denkt, man hat sein Tageswerk nicht ganz umsonst gemacht.
Wolfgang Machreich ist freier Journalist und Buchautor. An der Katholischen Medienakademie ist er Spezialist für den Bereich Storytelling.
Ich bin ein absoluter Quereinsteiger in den Journalismus gewesen, war vorher ein Handwerker, dann habe ich Theologie-Philosophie studiert, bin durch einen Essay-Wettbewerb in den Journalismus gekommen und all das, was ich gelernt habe, war in diesen wenigen Monaten bei der KMA. Und es war super kompakt, es war für die damalige Zeit schon super günstig und es hat mir irrsinnig viel weitergeholfen.
Ist irgendwas an der KMA, was du dich besonders gerne zurückerinnerst?
Vor allem an die Kollegialität und an die Professionalität, nämlich dass immer Profis, Frauen wie Männer, die Lehrenden waren und sind. Und ich glaube, was sie die KMA auch behalten hat, es ist ein niederschwelliger Zugang zur hohen Professionalität.
Und was sind für dich als freier Journalist, als freier Autor die größten Herausforderungen zurzeit in dem Feld?
Dass das Geschäft nicht auf Kosten nur von meinen Interessen und von dem, was ich am liebsten mache, geht, sondern ich muss abwägen. Es gibt schöne Geschichten, die ich immer schon schreiben wollte, für die gibt es nicht genug Geld, dass ich davon leben kann. Und es gibt halt auch Gutachter-Redigiertätigkeiten, die sind nicht so sexy, sage ich einmal, aber da ist das Geld dahinter und da, glaube ich, ist das Entscheidende für sehr viele Kolleginnen und Kollegen von mir abzuwägen, wie viel nehme ich mir an Freiheit heraus, das zu machen, was wunderschön ist in unserem Beruf und was ist so quasi die Pflicht, die dazu gehört, dass man finanziell überleben kann.
Was möchtest du den jungen Journalisten und jungen Journalistinnen mitgeben?
Ja, ich bin in der KMA ja bislang vor allem als Schreibtrainer bzw. für Storytelling engagiert worden und da geht es mir darum, es gibt den Spruch, Storytelling ist die Kunst, die Leute zu verführen, mit den Ohren gaffen zu lernen, also hineinzufallen in die Geschichten. Und ich meine, die Geschichten und das Geschichtenerzählen ist eine Kunst und die wir bleiben, auch egal mit welchen Mitteln wir das machen, sei es jetzt mit Online, sei es Radio, sei es Print. Es geht darum, gute Geschichten zu finden und die aber so über die Rampe zu bringen, dass die Hörerinnen, die Seherinnen, die Leserinnen das ansprechend finden. Das ist die Kunst. Wir sind Geschichtenerzähler und das können wir bei der KMA noch perfektionieren.
Seit 2016 arbeitet Walter Fickis als Lehrender und Lehrgangsleiter im Bereich E-Learning und digitale Medien und Social Media im Hochschulmanagement an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich. Fickis hat 2002 und 2003 den Kurs Berufsjournalist an der Katholischen Medienakademie absolviert. Die Studierenden unterrichtet er in Fotografie, Social Media und Online-Journalismus.
Mein großes Thema ist natürlich Foto. Das Bewusstsein, wie sehr visuell Journalismus heute geprägt ist und wie wichtig es ja auch ist, Dinge zu sehen, zu erkennen, eine Geschichte zu erzählen mit den Bildern, dass das auch immer wichtiger wird in den neuen medialen Formen. Der zweite große Punkt ist mir die Haltung, die die Leute haben, dass die Leute ernsthaftes Bewusstsein dafür haben, wie das Arbeiten in Redaktionen ist, dass Zuverlässigkeit gefragt ist und dass eine gute, verlässliche Arbeitshaltung gefragt ist.
Was gibst du den jungen Nachwuchsjournalisten, Journalistinnen mit auf den Weg? Wir haben gerade gesprochen, auch wie schwierig es manchmal ist, die Geschichte wirklich zu finden.
Ich versuche, dieses Bewusstsein auch zu stärken, den Blick auf jene zu richten, die vielleicht sonst im medialen Gewühle untergehen, dahin zu schauen, wo nicht vielleicht die andere Masse an Medien ihr Augenmerk drauf legt. Ich versuche ihnen mitzugeben, eine gute Geschichte zu erkennen und sie gut zu erzählen, dabei bei der Wahrheit zu bleiben, zu hinterfragen, kritisch zu beleuchten, aber letztendlich zu einer guten Geschichte zu kommen.
Und inwiefern hat dich die KMA geprägt?
Die KMA war für mich eigentlich in allen Jobs, die ich gemacht habe, eine der wichtigsten Grundlagen. Nämlich genau das, was ich den Studierenden jetzt mitgeben möchte. Einerseits diese journalistischen Basics, aber vor allem auch die richtige Haltung zum Beruf zu haben. Zu erkennen, dass man von 0 bis 24 Uhr Journalist ist, dass man es nur gut macht, wenn man es mit vollem Herzen macht. Und ja, vielleicht auch, dass man seinen Weg im Bereich Journalismus oder Öffentlichkeitsarbeit finden muss und wenn nötig auch einen Richtungswechsel dazwischen machen muss, was ich in meinem Leben mehrmals gemacht habe. Ja, das hat mir die KMA mitgegeben und das versuche ich jetzt den Studierenden mitzugeben.
Das war die erste Radio-Werklang-Sendung im Jahr 2020. Wer jetzt neugierig geworden ist und sich für den Kurs Beruf Journalist bewerben möchte, die Einreichfrist läuft noch bis zum 25. März 2020. Informationen dazu finden Sie unter www.kma.at. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagen Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.